Ich bin ja schon froh, ist Ostern geworden. Wenn man denkt, wenn jetzt alles fertig gewesen wäre am Karfreitag, es wäre schön bedrückend. Aber nein, es ist Ostern geworden. Und am letzten Sonntag haben wir die Maria Magdalena begleitet und haben ein bisschen über sie gehört. Und heute startet man jetzt in einem verschlossenen Zimmer in Jerusalem einen Besuch ab. Etwas Spezielles ist nämlich in diesem verschlossenen Zimmer passiert. Scheuche, angsterfüllte Männer sind in ganz, ganz kurzer Zeit, eigentlich in einem Augenblick, zu tapferen Kämpfern geworden. Kämpfer, die bereit waren, ihr Leben für die gute Nachricht hinzugeben. Was ist da passiert? Könnte so etwas auch da in Ilanz passieren? Da sitzen also die bis vor kurzem so selbstsicheren Männer und besprechen ihre Situation. Was alles passiert ist und was alles hätte können passieren, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre. Wir lesen aus dem Lukas 24. Und zwar, das mal ist es Zürcher Übersetzung. Währenddem sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Da gerieten sie in Angst und Schrecken und meinten, einen Geist zu sehen. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so verstört und warum steigen solche Gedanken in euch auf? Seht meine Hände und Füße, ich selbst bin es. Fasst mich an und seht, ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen und er ist, und wie ihr es sieht, in mir sieht. Und während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber vor lauter Freude noch immer ungläubig waren und staunten, sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Moses und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Gesalbte wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden. In Jerusalem fängt es an und ihr seid Zeugen dafür. Sie haben Angst gehabt, die Jünger. Und sie haben auch guten Grund gehabt, Angst gehabt. Die meisten sind ja dabei gewesen, wo Jesus gequält worden ist, verspottet und gekreuzigt, gestorben schlussendlich, nach vielen Stunden am Kreuz. Und sie haben genau gewusst, dass ihnen das auch könnte blühen. Ihr Traum ist austräumt gewesen. Sie haben von Jesus Freiheit von den Römern erwartet. Und Jesus hat sie enttäuscht. Wie wir heute wissen, hat er sie enttäuscht, weil er andere, viel größere Pläne gehabt hat. Nämlich nicht nur Freiheit für Israel von den Römern, sondern Freiheit für die ganze Welt. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wieso haben eigentlich die Jünger Angst gehabt, nachdem sie Jesus gesehen haben? Und sie haben ja eigentlich, grundsätzlich hätten sie ja sollen gewusst haben, dass er auferstanden ist. Denn der Petrus hat ihn doch schon gesehen, oder? Und die zwei Jünger, die auf Emmaus gegangen sind mit ihm, die sind ja auch bei ihnen gewesen. Das kommt ja gerade vorhin in dem Text, wie sie erzählt haben, was sie gesehen haben. Und trotzdem haben sie Angst gehabt. Warum haben sie dann auch Zweifel gehabt und Unglauben? Die Schriften haben sie nämlich grundsätzlich genau gekannt. Sie sind 2 Jahre lang mit Jesus im Land rumgelaufen und er hat ihnen erzählt und hat ihnen alles erklärt. Und sie haben ihm zugelassen. Und trotzdem können sie nicht glauben, warum. Ich vermute, sie sind in dem verschlossenen Raum gesessen und haben diskutiert, alles, was sie gehört haben und gesehen. Sie haben es wieder und wieder durchgenommen und sie haben es von jedem möglichen Winkel angeschaut. Aber, wie es so geht, sie kommen nicht weiter. Und dann kommt er in die Mitte. Einfach so durch die Tür durch und begrüßt sie mit Friede sei mit euch. Aber es scheint, auch das bringt sie nicht weiter. Darum fragt er sie dann, warum steigen solche Gedanken in euch auf, statt in unserem Text? Warum denkt ihr das überhaupt? Seine Enttäuschung in seine Jünger muss gross gewesen sein, wo er gemerkt hat, dass sie immer noch nichts verstanden haben. Aber das ist jetzt für Jesus nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist es, von Jesus zu erfahren, wie es seinen Jüngern wirklich geht. Was in ihnen vorgeht. Er weiss ja, dass sie Angst haben. Angst um ihr Leben. Aber auch Angst vor Jesus auf Verstehungskörper. Er weiss, dass die Jünger vom Unglauben gequält werden. Er kennt die Antwort auf seine Fragen eigentlich alle schon zum Voraus. Er ist ja schließlich auch allwissend. Er weiss auch, dass seine Jünger ihn scheinbar in seinem Verstehungskörper gar nicht erkennen. Sie denken ja, weil er durch geschlossene Türen gekommen sei, sei er ein Geist. Nur ein Geist kann durch geschlossene Türen gehen, nach ihrem Gefühl. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zu Jesus' Körper. Er muss anders ausgesehen haben, denn seine besten Freunde haben ihn ja nicht erkannt. Ich habe mal einmal gelesen, Jesus' Körper sei nicht wiederbelebt worden, sondern eben auferstanden. In einem neuen Körper, im Auferstehungskörper, so ein Körper, wie wir auch mal werden haben. Eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist, ja, wie sind wir denn, wenn wir mal auferstehen von den Toten? Haben wir denn unseren Körper von heute oder den, wo wir jung gewesen sind? Keins von beidem. Wir werden in einem Auferstehungskörper leben, genau wie Jesus war. Der Körper hat zwar menschliche Eigenschaften, er hat können essen, er hat Knochen gehabt, er hat die Wundmale sind dort gewesen, alles ist noch dort gewesen. Aber dazu hat er himmlische Attribute gehabt, er konnte durch die Türen durchlaufen, er hat vermutlich können gleichzeitig überall sein. Jesus Auferstehung und auch unsere zukünftige Auferstehung ist ja nicht ein Schritt zurück ins alte Leben. Ich glaube nicht, dass wir das wettet, wenn wir auferstehen, ins alte Leben zurückzukommen. Es ist ein Schritt näher zu Gott. Es ist etwas zwischen denen. Ich glaube, aus dem Grund, wegen seinem neuen Körper, ist er auch nicht erkannt worden von seinen besten Freunden, Maria, Petrus, die Jünger, die auf ihm ausgegangen sind. Alle haben ihn nicht erkannt. Ein Geist hat kein Fleisch und kein Knochen, erklärt Jesus in unserem Text. Und um alle Zweifel rauszuholen, hat er ihnen gesagt, schaut mal da, schaut mir mal an. Und ich glaube, das Bild, das ist sehr eindrücklich. Weil wenn man sich das so vorstellt, denkt man, es hätte vielleicht ein bisschen Narbe gehabt in seiner Seite. Aber auf dem Bild sieht man, wie das ist jetzt der Thomas, das mal, wenn er seinen Finger gerade in die Wunden hineinsteckt. Ist vielleicht nicht so schön anzuschauen, aber es ist ganz sicher realistisch. Und dann, wo er gemerkt hat, dass sie immer noch zweifelt haben, da hat er gefragt, haben sie etwas zu essen? Worauf sie ihm noch das Vorige vom Abendessen angestellt haben, einen Fisch, einen gebratenen Fisch. Und weil man ja weiss, dass ein Geist nicht kann essen kann, hat er das einmal gegessen und zeigt, dass er eben nicht so ist. Und dann steht in unserem Text, da freuten sich die Jünger. Es hat also das gebraucht. Sie haben jetzt gemerkt, sie arbeiten jetzt plötzlich mit neuen Fakten. Vorher sind sie da gesessen und haben diskutiert und sind zu keinem Ende gekommen. Und jetzt sind die fehlenden Fakten gekommen. Jesus ist gar nicht tot. Er lebt. Dann ist er im Traum nicht gestorben. Vielleicht haben sie immer noch an Träumer gedacht, aber vielleicht haben sie auch unterdessen auch schon ein bisschen mehr gewusst. Jetzt haben sie Beweis gehabt, dass er lebt. Sie haben gesehen, seine Wunden gesehen, sie haben auch gesehen, dass er essen kann. Und jetzt ist grosse Freude über sie gekommen. Und die Freude war wie ein Motor, der Jünger neue Kraft gegeben hat. Die Freude ist stärker als alle anderen Emotionen. Am Anfang nämlich von dem Text ist gestanden, sie hätten Angst gehabt, sie hätten traurig gewesen und jetzt kommt die Freude und die hat alles weggewaschen. Die Freude über das Wissen und über die Realität hat eine lebensverändernde Kraft, auch für uns. Dann hat er erklärt, was in dem Wort heißt. Die Jünger haben das alles schon gewusst. Die haben das alles schon gehört. Wie die zwei Männer, die auf ihm ausgegangen sind, die haben die alles schon gewusst gehabt. Und sie haben gesagt, oh, so ist das sie. Und dort haben sie den Glauben überkommen gefunden. Und er hat gesagt, alles muss erfüllt werden, was im Gesetz von Moses und bei den Propheten und Psalmen geschrieben steht. All das war eben Wiederholung gewesen, aber jetzt passiert es neu. Und dann hat er ihren Sinn aufgemacht. Sie haben zum ersten Mal angefangen zu verstehen. Dann öffnet er ihnen ihren Sinn für das Verständnis der Scripture. Ist eigentlich genau das Gleiche, wie vorher bei den Jüngern, die auf dem ausgegangen sind. Sie haben vorher nichts verstanden. Und urplötzlich ist alles da gewesen. Wo Jesus mit den zwei Männern auf dem Weg auf Emmaus die Augen aufgemacht hat, hat er den Weg vorbereitet, etwa anderem 2000 Jahre später auch die Augen aufzutun. Und das Kathi wird euch erzählen, was in ihr passiert ist mit den Jüngern oder mit der Geschichte der Jünger.
Also, das hast mich gerade ein bisschen rausgebracht, weil ich habe gemeint, du lesest den Text von der Emmaus-Jünger, aber die meisten kennen den und wenn nicht, der Text ist die zwei Jünger, bevor sie Jesus gesehen haben, man weiss nicht, welche zwei das sind, das ist kein Name, sie gehen von Jerusalem auf Emmaus, das ist eine Tagesreise oder so und sie sind einfach traurig und sie gehen. Und dann kommt jemand, und sie redet über alles, was passiert ist, weil sie sind dabei gewesen, wo Jesus gestorben ist. Und nachher haben sie gefunden, was soll jetzt, was ist weiter, was haben wir noch für eine Hoffnung, was gibt's? Und dann ist jemand zu ihnen gestossen und hat sie so gefragt, ja, was redet ihr? Ihr seid da so angeregt im Gespräch. Und dann haben sie erzählt, oh, du musst der Einzige sein, der noch nie etwas gehört hat von dem Jesus, den sie da gekreuzigt haben. Und dann hat der Fremde angefangen zu erzählen und hat gesagt, ja, es steht nicht genau, was er gesagt hat. Es steht, er hat einfach erklärt, eben, was sie eigentlich vorhin schon gewusst haben. Und er hat geredet. Und ich habe auch nicht gewusst, ich weiß auch nicht, was sie geredet haben, aber stell mir vor, er hat angefangen, wo die Welt entstanden ist, bei der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber nicht er, es heisst wir, es sind mehrere. Er ist weitergegangen für Adam und Eva, die ganzen Propheten, alle. Immer wieder sind Hinweise auf Jesus. Jesaja sagt, dass der Mann mal sehr leiden muss. Micha sagt, er wird in Bethlehem geboren. Es gibt unendlich viele so Hinweise. Ja, nun also. Vor etwa 40 Jahren habe ich diese Geschichte nicht gekannt. Ich habe eigentlich überhaupt nichts gekannt aus der Bibel. Ich habe bin zwar auf einer Suche nach dem Sinn des Lebens, aber ich habe auch nicht recht gewusst, wo. Ich habe studiert, ich habe mich mit dem Islam beschäftigt und mit dem Hinduismus und mit Meditation und so. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach zu mir kommen. Das Einzige, was ich nicht gewusst, was ich nicht geschaut habe, ist in der Bibel, weil das hat man mir von klein auf gesagt, das ist nichts, das ist nichts. So, das sind Voraussetzungen. Und dann bin ich im Welschland und ich habe auf einem Bauernhof gearbeitet und es hat dort Schwestern gehabt, reformierte Schwestern von Grandchamp, und die haben so ein Retreat-Haus gehabt. Und dann habe ich etwas geschaut, also gehört, wie sie schön gesungen haben und geschaut, wie Leute gekommen sind für einen Tag, für ein Retreat, einfach einen Tag alleine sein und ein bisschen überlegen und nachdenken und so. Und habe gefunden, das ist noch cool, das möchte ich doch auch mal so ein bisschen à la Meditation und so. Und ich habe sie gefragt, ist das möglich, dass ich da auch mal so gehe? Und sie haben gefunden, ja, ist doch kein Problem. Und dann haben wir einen Tag festgelegt und an dem Tag bin ich dann gegangen. Und es war ein schönes kleines Häuschen, ich weiß noch, es war September, den Tag weiss ich nicht, das Jahr weiss ich auch nicht, ich habe nicht gewusst. Aber dann haben sie mir 3 Texte gegeben zur Auswahl. Das sind alle aus der Bibel gewesen und ich habe gefunden, ja, nun, lesen wir es mal. Und der erste Text hat eben geheissen, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Wer sind Jünger, wer ist Emmaus? Keine Ahnung. Ist egal. Ich habe dann das gelesen und habe mir überlegt, okay, der Mann kommt, der erzählt irgendetwas und dann gehen sie Abend kommen sie an in Emmaus und die 2 gehen da irgendwo rein und sagen am 3. ja, willst du nicht auch mit reinkommen? Es ist jetzt wieder dunkel und das ist nicht gut alleine und weiterzugehen. Und dann ist er halt auch reingegangen, der andere, und dann haben sie etwas zu essen gemacht und haben sie dann am 3. Tag gesagt, vom Brot, er könnte das Brot brechen, und im Moment, wo er das Brot gebrochen hat und es gesegnet hat, hat es geheißen, und dann haben die Jünger plötzlich erkannt, oh, das ist ja Jesus, der mit uns gegangen ist. Und in dem Moment ist Jesus weg gewesen. Und in dem Moment, wo ich das lese, sagt Jesus zu mir, ja, Kathi, dein ganzes Leben, jeden Tag bin ich mit dir gelaufen und du hast mich nicht erkannt. Ich komme gerade wie in der Haut über. Es ist ein Moment gewesen, übernatürlich, ich kann es nicht anders erklären. Ich habe gemerkt, wenn eine tonnenschwere Last von mir genommen worden ist, ich habe gewusst, da ist etwas anders. Wer bist du? Wer bist du, Jesus? Was? Du bist mit mir gewesen? Ja, okay. Ich habe so wenig gewusst von der Bibel. Ich habe keine Ahnung von Sünden und Sündenbekenntnis und was auch immer. Aber ich habe einfach gewusst, der Jesus, das ist der, den ich suche. Der, den ich will. Der, den ich brauche. Und das hat mich auf eine ganz andere Lebensrichtung gebracht, auf eine ganz andere Suche. Und darum stehe ich heute da.
Danke, Kathi. Ja. Häufig geht es uns wie den Jüngern, uns Christen. Wir reden jetzt von den Christen. Wir kennen alles. Wir wissen die Worte. Wir kennen Geschichten. Wir haben die gehört. Wir haben die gelesen. Aber sie sind nicht reingegangen. Sie sind nicht aufgetan worden. Ich habe da aufgeschrieben, wir haben häufig genug Wissen über Gott. Zum über Gott reden. Aber erst, wenn Jesus uns seine Worte aufmacht, können wir auch mit Gott reden. Also Gemeinschaft haben mit ihm. Kannst du glauben, wie es in den Schriften steht, in der Bibel steht, oder brauchst du auch handfeste Beweise? Wie die Jünger. Wir sagen häufig, wenn ich sehen würde, dann würde ich auch glauben. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Jesus sagt nämlich, wenn du glauben würdest, dann würdest du auch sehen. Gesegnet ist, wer nicht sieht und trotzdem glaubt. Das ist sogar in unserem Text heute. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Und zwar war das in frühen Amerika, Mississippi. Ein breiter Fluss. Winter hat Eis auf dem Fluss. Und da steht ein Mann neben dem Fluss. Und er weiß, er muss auf die andere Seite von dem Fluss. Aber er traut dem Eis nicht. Aber es wird dunkel und er weiß, wenn er jetzt nicht geht, dann kommt er nicht mehr zu dem Haus, wo er hin hätte müssen. kein Ort zum Übernachten. Und darum geht er ganz vorsichtig auf die Knie runter und dann fängt er an, über das Eis hinein, ganz vorsichtig ein, man kann nicht einmal sagen einen Schritt, sondern einfach ein bisschen aufs Nächste, geht er weiter. Weil er denkt, wenn er schön das Gewicht ausgleicht, dann bricht es sicher nicht ein. Und so ist er dann schon lange unterwegs, und ist etwa in der Mitte vom Fluss, und da hört er plötzlich hinter sich singen. Und dann schaut er herum und dann sieht er hinter ihm ein Fuhrmann mit 4 Rossen und einer grossen Ladung Kohle singt auf dem Bock von seinem Schlitten und fährt an ihm vorbei. Und er riecht immer noch auf allen 4. Mir hat die Geschichte ein bisschen Eindruck gemacht. Riech ich durch mein Glaubensleben? Oder vertraue ich ganz Gott und fahre singend durchs Leben, weil ich weiß, dass es hebt? Unsere Lesung hört mit einer Aufforderung auf. Zu Unterstunde steht, in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden. In Jerusalem fängt es an und ihr seid Zeugen dafür. Er lässt ihnen gar keine Wahl mehr. Sie können nicht mehr neben raus. Er sagt ihnen, was sie zu tun haben. Und es ist der Moment, wo die Jünger verändert worden sind. Jetzt sind sie bereit. Jetzt sind sie bereit, etwas zu unternehmen. Jetzt sind sie bereit, rauszugehen. Sich eigentlich in Lebensgefahr zu begeben. Noch vor 10 Minuten hat sich keiner von diesen Jüngern getraut, rauszugehen. Was bedeutet das für mich? Für dich? Wo stehe ich auf meiner Reise? Habe ich alles Wissen, das Wissen, das ich brauche? Ist das Wissen in meinem Kopf oder hat der Heilige Geist das Wissen auch schon in mein Herz da, sodass ich es auch wirklich leben kann? Hat er mir die Schriften erklärt? Vertraue ich den Worten Jesus in unserer Bibel? Muss ich wie die Jünger zuerst seine Hände und Füße und Seiten anschauen? Oder kann ich glauben, weil mir der Geist die Schrift erklärt hat? Verstehe ich, dass nicht Gottes Größe am eindrücklichsten ist, sondern dass er zu mir gekommen ist und zu dir und dass das wirkliche Wunder ist? Jesus hat sich in seinem Auferstehungskörper seinen Jüngern zu erkennen gegeben und hat ihnen nachher das Verständnis zu den Schriften aufgemacht. Möge er das auch für dich tun heute. Aber das ist noch nicht ganz das Ende von unserer Lesung. Er sagt eben, in seinem Namen, müssen wir predigen. Wir müssen Zeugen sein für ihn. Wir müssen die gute Nachricht weiterbringen. Das heisst, auch ihr, wenn ihr glaubt, dass Jesus auferstanden ist, müsst auch ihr Zeugen sein. Ich habe noch studiert, wie ich das bildlich darstellen könnte. Und dann hat das Telefon geläutet, ich bin im Zug gesessen, ich bin gerade in den Tunnel hineingefahren, in der Enge, am Freitagabend. Und da war eine meiner Mitarbeiterin. Und sie hat gesagt, du, ich will dir eine Geschichte erzählen. Das kommst noch nie vorkommen. Also, nicht, dass sie nicht eine Geschichte erzählt hat, das habe ich schon häufig vorkommen, aber es ist... Das war die Ruth. Die Ruth ist die, die Domnachrichten normalerweise schreibt und editiert. Und sie hat gesagt, sie hat mir die Geschichte erzählt, bis etwa, wenn die Schwelle ist, sie fertig mit der Geschichte. Und weil ich den Computer dabei hatte, habe ich sie gerade aufgeschrieben. Und jetzt will ich euch die Geschichte auch weitergeben. Weil die geht genau auf das Thema. Die Ruth ist mit 2 Kolleginnen, der Ruth und der Rahel und der Debbie, im TGV von Basel auf Zürich gefahren. Und Flugzeugbestuhlung in dem Zug hatte ich ihnen überhaupt nicht zugesagt, weil sie sind jetzt Dritte gewesen und sie hätten gerne ein bisschen pläuderlet miteinander. Aber da sehen sie, hinterst hinten im Wagen hat es noch ein 4er-Abteil, ein traditionelles. Und das sind die hinteren. Und dort sind 3 Plätze frei gewesen und der 4. ist ein Mann gesessen. Und sie haben ihn gefragt, ob sie da vorne sitzen. Ja, er hat kein Problem. Und dann war es ruhig. Und dann plötzlich sagt der Mann zu der Ruth, ich komme vom Unispital zu Basel. Meine einzige Schwester liegt dort im Koma. Sie hat einen Herzstillstand gehabt und ist nicht mehr zu sich gekommen. Und weil ich der einzige Verwandte bin, werde ich mich müssen entscheiden, wann der Stecker gezogen wird. Die Ruth hört einfach zu. Sie ist ganz erschlagen, dass er sie überhaupt angeredet hat. Und dann stellt sie doch ein paar Fragen. Und dann schweigt sie weiter und überlegt, was kann man so einem Mann überhaupt sagen? Menschlich gesehen gibt es keine Hoffnung. Soll ich etwas von meinem Glauben sagen? Aber was? In den Berichten, wo ich die ganze Zeit für die Nachrichten schreibe, fragen die Mitarbeiter in so einer Situation immer, ob sie beten dürfen für die notleidenden Personen. Soll ich das echt auch tun? Aber was soll ich denn beten? Und die Ruth kann sich nicht entscheiden. Das ist typisch. Und schon rast der Zug durch den letzten Tunnel in Spreitenbach und die Ruth denkt, wenn ich jetzt nicht bald etwas sage, ist das Problem gelöst. Aber auch die Gelegenheit vorbei. Dann tue ich das, was ich immer tue in solchen Situationen, nämlich nichts. Sie schnauft noch mal tief durch. Und dann sagt sie zu ihrem Sitznachbarn, was mir in solchen schwierigen Situationen etwa hilft, ist Gebet. Darf ich für sie beten? Der Mann zögert und Ruth sagt, ich weiss nicht, wie sie dazu stehen. Und dann sagt der Mann, ich habe Mühe damit. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Und dann hat Ruth ein bisschen nachgefragt. Und dann hat sie herausgefunden, dass er nur einen strafenden Gott kennt. Ja, dann begriff ich, dass sie Mühe haben, sagt Ruth. Aber in der Bibel, redet auch von einem liebenden Jesus. Und im Moment, wo sie das gesagt hat, schaltet er mal ab. Und Ruth sagt noch, dass sie daheim für ihn würde beten. Und dann fährt der Zug zu Zürich ein. Der Mann steht auf und geht. In dieser ganzen Zwischenzeit haben sich die zwei anderen Frauen miteinander unterhalten. Haben ihr etwas vom Gespräch mit dem Mann mitbekommen? Sagt Ruth. Fragt Ruth ihre Reisegefährtin. Und dann haben sie gesagt, nein, nicht alles. Aber nicht alles. In so einer Situation kann nur Gott helfen. Und ich habe halt nicht so gewusst, was sagen, hat Ruth gesagt. Ich bin halt nicht so mutig. Darauf sagt Rahel und Debbie, wir haben für dich gebetet die ganze Zeit. Wir haben für Mut gebetet. Und dann hast du angefangen, vom Gebet zu reden. Die Ruth staunet. Die beiden haben ihr erzählt, sie hätten ihr Gespräch nur aufrechterhalten, während sie zugelassen hätten, weil sie nicht hätten wollen, zu fest einfahren bei dem Mann. Aber sie hätten ihr aktive Gebetshilfe gegeben, im Stillen. Sind also ausgestiegen und spontan auf dem Perron dritzen, sind die drei Frauen zusammengestanden und für den Mann gebetet. Ist eindrücklich. Wie häufig lassen wir uns nicht leiten von unseren Gedanken? Wie häufig sind wir nicht die Zeugen, wenn wir sollten Zeugen sein? Die Jünger sind von ängstlichen, traurigen Männern und Frauen mutige Zeugen geworden, und zwar innerhalb von Sekunden. Könnte das auch da passieren? Könnte es sein, dass auch wir, alle wir, mutige Zeugen würden für Jesus Auferstehung? Auch wenn das uns vielleicht wieder ein bisschen Spott, Verachtung, Unverständnis und so weiter von unseren Mitmenschen aussetzen. Wäre es möglich? Ich will noch beten. Danke, Jesus, dass du vom Tod auferstanden bist, so dass wir dürfen Hoffnung haben. Du hast die Jünger von deinem Gottsein überzeugt und ihnen die Schriften, die sie schon lange vorher gelehrt hast, verständlich gemacht. Öffne doch auch uns die Worte, die wir schon so häufig gehört haben. Gib uns den Glauben, mit Zuversicht und singend durchs restliche Leben zu gehen, statt auf allen Vieren zu kriechen. Gib uns Mut, zur rechten Zeit Menschen anzusprechen und ihnen dein Wort weiterzugeben. Fülle uns jetzt mit deiner Auferstehungsfreude. Amen.